Discussion will be in Italian, English and German. And Catalan.
Ja, vielen Dank erstmal.
Italienisch, Englisch und Deutsch werden wir jetzt reden in der Diskussion.
Auch inklusive der ganzen stadtplanerischen Tipps. Damit haben Sie uns viel Raum eröffnet für unsere Diskussion. Sie plädieren für die Idee einer offenen Stadt, für eine Stadtplanung, die ein demokratisches Zusammenleben begünstigt und ermöglicht. Viele unserer Großstädte, das wissen Sie selbst in Berlin, die gleichen im Moment aber eher eine Art Kampfzone. Wohnraum ist zum Spekulationsobjekt geworden, Gentrifizierung, übermäßiger Tourismus, fragwürdige Wohnungspolitik, all das führt dazu, dass die Mieten immer weiter steigen und in beliebten Stadtvierteln, da herrscht Wohnungsknappheit und ein harter Verdrängungswettbewerb. Ich nehme an, viele von Ihnen, meine Damen und Herren im Publikum, Sie haben ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem harten Berliner Wohnungsmarkt auch schon selber gemacht. In diesen Häuserkampf jedenfalls würde ich mich jetzt mit unserer Debatte gerne auch hineinbegeben. Dazu darf ich hier auf dem Podium neben Richard Sennett zwei Gäste begrüßen. Zwei Gäste, die kampferprobt sind im Kampf um die Stadt. Francesca Bria, Sie müssen die Frage noch klären, ob Sie eigentlich aus Rom kommen. Kommen Sie aus Rom?
Yes, I'm from Rome. I'm Italian, actually. But
ja, ich komme aus Rom. Ich bin Italienerin. Ich bin Ausländerin in einer katalonischen Stadt, also Barcelona.
Wissenschaftlerin und arbeitet seit 2 Jahren in der Stadtregierung von Barcelona und zwar als Kommissarin für Technologie und digitale Innovation und außerdem berät sie die EU-Kommission in Sachen Smart City. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an André Holm. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht schon. André Holm ist ebenfalls Sozialwissenschaftler. Er hat gearbeitet zu den Themen Gentrifizierung und Wohnungspolitik. 2016 war er ganz kurz hier in Berlin als Staatssekretär für Stadtentwicklung und Wohnen tätig. Und heute berät er die Linksfraktion. Schön, dass Sie da sind. André Holm, meine erste Frage geht an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Eindruck teilen. Mir ging es so, dass ich bei der Präsentation von Richard Sennett eines ein bisschen vermisst habe, nämlich die starke politische Dimension, die das Wohnen ja heutzutage hat.
Hast du nicht zugehört?
Ja, am Anfang hat er kurz was dazu gesagt, aus diplomatischen Gründen hat er seine politische Meinung etwas zurückgehalten, aber trotzdem. Für viele geht es ja gar nicht darum, wie sie wohnen wollen, was sie beschrieben haben, sondern ob sie überhaupt noch wohnen können. Wie ging es Ihnen mit dem Konzept von Richard Sennett, André Holm? Haben Sie auch etwas vermisst?
Na, ich habe erstmal ganz, ganz viel erfahren. Dafür will ich mich auch nochmal bedanken. Also ich habe das Buch ja auch schon gelesen und ich muss, glaube ich, anders anfangen. Also ich finde es sozusagen das Werbung für das Buch, das ist ein extrem optimistisch geschriebenes Buch, weil es trotz dieser vielen Konflikte und Widerstände, die in den Städten beschrieben wird, eigentlich vermittelt, es wäre so einfach, unser Leben in der Stadt schöner zu gestalten. Teilweise haben wir das ja gesehen mit baulichen Lösungen, mit Designlösungen, mit extrem cleveren Verfahren, wie unterschiedliche Interessen in eine gemeinsame Stadtplanung überführt werden. Und wer sehen will, dass eine Stadt wirklich anders funktionieren könnte, der muss das Buch von Richard Sennett lesen. Und das, was aber sozusagen nicht ausformuliert wird, ist, warum wir das nicht bekommen. Also warum diese vielen tollen Ideen, die es wahrscheinlich seit dem Pizzageruch im Media Lab beim IMT sozusagen durch die Welt schwirren, warum das nicht Realität wird. Und dann sind wir in der harten Realität von Berlin. Dann sind wir dabei, dass wir lernen, dass börsennotierte Wohnungsunternehmen kein Geschäftsinteresse an einer offenen Stadt haben. Dann sind wir dabei zu lernen, dass Luxemburger Briefkastenfirmen sich nicht darum kümmern, wie Differenzen in der Stadt ausgetragen werden. Und wir sind leider auch dabei zu lernen, oder das wissen wir wahrscheinlich in Berlin schon ganz lange, dass die herkömmliche Stadtplanung gerade keine ist, die als offenes System funktioniert, sondern von oben herab. Und ich würde aus meinen, weiß nicht, ich bin jetzt ja schon lange in Berlin aktiv und habe viele Sachen kennengelernt, wo wir auch Momente der offenen Stadt hatten, dass sozusagen die besten Zeiten für die offene Stadt waren immer die Abwesenheit von Verwertungsinteresse und die Planlosigkeit des Staates. Also immer, wenn beides gefehlt hat, das Kapital und der Staat, dann gab es Räume, eine offene Stadt zu gestalten. Und die Frage ist, kann man diese Zustände politisch wiederherstellen? Aber das diskutieren wir vielleicht zusammen.
Ja, Francesca Bria, Sie sagen von sich selber, haben das in einem Interview kürzlich auch wiederholt, dass Sie Revolution im Rathaus machen in Barcelona. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie in dem Media Lab, das Richard Sennett uns erzählt hat, wie es dazu ging. Ich weiß nicht, ob es nach Pizza riecht. Jedenfalls, seit die Bürgerplattform die Regierungsgeschäfte in die Hand genommen hat, hat sich einiges verändert in Barcelona. Was können Sie anfangen mit dem Konzept der offenen Stadt, wie sich Richard Sennett das vorstellt?
Thank you. Well, first of all, thanks, Richard.
Ja, danke. Zuerst einmal danke auch an Richard. Richard Sennett, es war wahnsinnig inspirierend. In der Politik sehe ich genau das, worüber Richard Sennett redet. Und weil ich Italienerin bin, fühle ich mich vielleicht ganz vertraut mit dieser offenen, chaotischen Idee, etwas selbstorganisierendes Chaos. Vielleicht fühle ich mich da auch irgendwie sehr vertraut mit. Ich komme aus Rom, aber ich reise auch oft nach Neapel. Sie haben ein Bild gezeigt über den globalen Süden, aber das fühlt sich eher an wie der Süden Europas und meine Heimat. Und ich fühle mich auch sehr vertraut mit der Idee, dass man die Frage der gebauten Umwelt repolitisieren muss. In der Moment in Barcelona gestaltet sich meiner Sicht nach folgendermaßen. Die offene Stadt interpretieren wir sehr stark als demokratische Revolution. Und das bedeutet natürlich, dass also vielen Dank nochmal für den positiven Ansatz. Das bedeutet natürlich, also Richard Sennett hat gesagt, wir leben in einer Zäsur, der Nationalstaat zieht sich zurück aus den großen Problemen der Menschheit und wir erleben immer mehr Populismus und Nationalismus und rechtsextremen Nationalismus. Und irgendwo in dieser Gemengelage sehe ich aber trotzdem noch eine Hoffnung, einen Silberstreifen am Horizont, dass Städte eine Gegenmacht sein können, gegen den aufstrebenden internationalen Faschismus. Und wir sind da, um diese Macht wieder von der Basis her uns anzueignen. Ich denke, das ist ein sehr positiver Ausblick, also sehr optimistisch und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass man die Stadt für die Menschen wieder erobern kann. Das ist natürlich auch sehr schwierig politisch gesehen, denn wenn man zum Beispiel über Porosität, Durchlässigkeit und von Grenzen durchredet, dann stimme ich jetzt Andreas zu. Wie kann man die Regierung durchlässiger, poröser gestalten? Wie kann man die Regierung dazu bringen, dass sie die Macht an die Stadt und die Bürger abgibt? Und wie kann man natürlich auch den großen wirtschaftlichen und politischen Interessen gerecht werden, die hinter Also oder vielmehr, die diesen Projekten entgegenwirken und zuwiderlaufen. Für uns in Barcelona ist die Mitgestaltung der Stadt mit den Bürgern wirklich eine demokratische Revolution. Das ist partizipative Demokratie. Und das heißt, wir haben jetzt keine von oben aufoktroyierte Regierungsplanung oder auch keine Städteplaner, die diesen Eindruck, diese Vorstellung der Idealen, der sauberen Stadt haben, der umweltfreundlichen Stadt. Das ist die Welt, aus der ich komme. Ich wurde gerufen nach Barcelona, um eine Alternative für die Smart City zu entwerfen. Aber alles, was Sie gesagt haben, beschreibt nur das, was weltweit passiert mit dem Smart City Projekt weltweit. Es geht um die Rationalisierung und die Digitalisierung digitale Äquivalent der Gated Community, der abgeschotteten Wohlstandsgesellschaft. Und ich komme jetzt zum Schluss. Open City sollte ein politisches Projekt sein. Es geht um die Wiederaneignung der Stadt für die Bürger und es geht um die Repolitisierung der Technologie, der baulichen Umgebung und was wir tun müssen. In Städten. Für uns heißt es eher Mieten, die man sich leisten kann, Energiewende und demokratische Kontrolle über Ressourcen, öffentliche Güter und Finanzmittel, die diese demokratische Kontrolle ermöglichen.
Des Kampfes um die Städte, Richard Sennett, worin sehen Sie denn die größten Gefahren für die offene Stadt im Moment?
Da würde ich Folgendes sagen. Also ich stimme Ihnen beiden zu, Francesca und Andreas. Ich denke, bei diesen Vorschlägen geht es nicht darum, was, also Handlungsalternativen, wenn wir die Macht hätten. Ich fand das Beispiel des Nichtgebäudes war ganz frappierend. Das Non-Building, also die meisten inoffiziellen Räume, sind nicht nur neutral, sie wurden von jemandem erstellt oder durch irgendeine Gebrauchsform sind sie entstanden. Und bei sehr vielen Planungsaktivitäten ist der Pferdefuß, dass deutsche professionelle Städteplaner Angst haben vor Dingen, die sie nicht selbst gemacht haben. Also wenn man etwas schaffen möchte, braucht man auch die Macht. Oder die Kompetenz oder die Gelegenheit, diesen inoffiziellen Planungsprozess zu vollziehen. Aber ich würde folgende These aufstellen. Eine baulich-räumliche Umgebung wird gegründet für uns, für die Arbeit, die wir tun. Also Menschen brauchen zum Beispiel, also ein umweltfreundliches Wassersystem schafft man nicht ohne ein gewisses technisches Fachwissen. Das ist einfach de facto unmöglich. Und bei der Arbeit, die wir machen, und das, denke ich, ist auch bei unserer Arbeit der Fall. Und analog kann ich Ihnen jetzt nur zupflichten, wir sollten eine andere Art von Planungstätigkeit fördern. Und das heißt, dass man mit den Leuten zusammenarbeitet, damit man denen geöffnet und Alternativen untersucht, die vielleicht noch nicht berücksichtigt wurden. Im Buch habe ich versucht, dieses Thema der Koproduktion anzuschauen, also der gemeinsamen Städteplanung mit der Gesellschaft. Und ich denke, wir sind eigentlich einer Meinung und mit unter einer Einschränkung. Ich glaube, dass man sich nicht gegen den, also dass es nicht ausreicht, dass man sich gegen das den Widerstand wehrt. Also auf jeden Fall auf politischer Ebene. Also ich glaube, genauso wie im Media Lab braucht man dieses Element des Unmöglichen. Man braucht diese Utopie, das, was sein könnte. Das muss ein politisches Element sein. Man kann der Imagination in der Politik nicht ihre Daseinsberechtigung absprechen. Und da brauchen wir mehr Visionen. Also brauchen wir, also nur Widerstand, nur sich wehren ist, also nur diese Defensive ist keine Möglichkeit, eine andere Utopie zu erstellen.
Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass Investments nicht stattfinden, dass nicht neu gebaut wird, dass zum Beispiel Google Campus nicht in Kreuzberg entsteht. Wie kann man einen intelligenten Schritt darüber hinaus machen? Wie kann eine interessante gemeinsame demokratische Stadtplanung unter diesen Umständen, unter diesen politischen aussehen?
Dass wir jetzt einen Punkt gefunden haben. Wir haben vorhin ja lange danach gesucht. Und ich glaube, dass das, was wir an Widerständigkeiten sehen,
so frustrating, isn't it?
Das
Now you relieve me of this frustration.
Gut, dann habe ich jetzt die Absolution erhalten.
Wirklich nur oberflächlich einen konservativen, bewahrenden, stagnierenden Charakter hat. Also im Kern sind all diese Initiativen, die wir in Berlin jetzt sehen, also ich sag mal Sozialmieterinnen, die sich bei Kotti und Co. organisieren, eine Nachbarschaft in Kreuzberg, die sich als Bisim Kiez organisiert, vielleicht die Aktivitäten rund um den Google Campus, der jetzt ja einen ganz anderen Charakter kriegen soll. Wenn wir da näher reingehen, dann kann man sagen, ja, das sind alles Initiativen, die sagen, nein, keine Investition, keine Veränderung. Und wenn wir aber wirklich schauen, wer sich da wie bewegt, dann werden wir feststellen, dass das eigentlich Momente von dieser offenen Stadt ist, von der Richard ja sozusagen geschrieben hat und heute auch erzählt hat. Da kommen Leute ganz unterschiedlicher Herkunft, Bildung, Klassenposition zusammen, die einfach nur zufällig Nachbarinnen und Nachbarn sind und organisieren sich gemeinsam. Das ist eigentlich sozusagen die gelebte offene Stadt, dass die zusammenkommen, die, weiß nicht, die haben politisch, kulturell, religiös sozusagen 1000 Welten, die sie mitbringen und finden einen gemeinsamen Ausdruckspunkt. Und da finde ich, wird eigentlich die Sozialität, die eine offene Stadt produzieren soll, in diesen Widerstandskämpfen im Moment sehr stark produziert. Und das Drama ist, dass diese Auseinandersetzungen überhaupt notwendig geworden sind. Ja, dass man sich in der Stadt organisieren muss, damit der Gemüseladen in der Straße bleibt. Also das ist ja sozusagen die Perversion der Entwicklungen, unter denen wir zurzeit leben.
Francesca Bria. In Barcelona sind Sie vielleicht schon einen Schritt weiter. Von diesen vielen Initiativen haben Sie es in die Politik geschafft und tragen alternative Ideen der Stadtplanung nach Barcelona hinein. Was für Maßnahmen haben Sie da ergriffen? Es sind sowohl analoge Maßnahmen, die Richard Sennett vielleicht gefallen dürften, aber auch digitale Maßnahmen. Was für eine Strategie verfolgen Sie? Was für eine digitale, was für eine analoge Strategie der Stadtplanung in Barcelona?
Ich glaube, Richard hat was gesagt. Also man kann keine politische Partei um die Idee flexible Wohnungsbau oder offener Wohnungsbau bauen. Aber das stimmt. Aber man kann auch eine Bewegung für niedrige Mieten und das Recht auf Wohnraum in der Stadt machen. So wurde die Bürgermeisterin von Barcelona gewählt. Sie hat gesagt, Mieten müssen runter, Zwangsausweisungen dürfen nicht mehr stattfinden im Zuge der Finanzkrise. Des Sparzwangs und wegen der Volksbewegung, weil die Leute das sehr begrüßt haben. Also es ging um Besetzungen im öffentlichen Raum, es ging um die Ökonomie und Sparmaßnahmen. Und diese Leute auf der Straße haben die Zukunft geplant. Und dadurch wurde diese Bewegung auch wirklich eine Bewegung in den Institutionen zu einer Bürgerplattform. Und das hat denen die Kompetenz erzielt, um die Institutionen aus der Sicht der Bürger zu ändern oder zu beeinflussen. Und ich glaube, wir können überhaupt nichts dran machen bei dieser radikalen Agenda, die wir in Barcelona voranbringen, wenn es nicht diese Bewegung auf der Straße in der Gesellschaft gegeben hat. Der Bürger auf der Straße, Bürgerinnen auf der Straße haben es möglich gemacht, diese Themen überhaupt ans Tageslicht zu bringen. Ich komme jetzt gleich auf die digitale Frage ein. Aber ich glaube, die Politik und das Digitale ist so vernetzt mit diesem Modell, das wir für die Stadt wollen. Wir fangen jetzt nicht erstmal mit der Technologie an. Also wir fangen jetzt nicht bei unseren Feinden an, wie Facebook oder Google oder Diskussionen über Plattformen, die ja diese Raubtier-digitalen Plattformen sind, sondern wir fangen von dieser Art von Barcelona an, die es ja bauen wollen. Also niedrige Renten für Menschen, die sich die leisten können. Wie schaffen wir mehr öffentlichen Raum? Wir haben partizipatorische Planungsprozesse, die Superblocks heißen. Und das geht auf Cerdan zurück. Das war ein Planer, der die Stadt der Gier gebaut hat. Und das hat es der Stadtverwaltung ermöglicht. Der Gier, sondern ein Raster gemacht hat. Und dadurch kann das jetzt irgendwie autofrei gestaltet werden. Und es geht auch um die Gentrifizierung. Wenn wir mehr Grünflächen schaffen, dann kann das auch indirekt zur Gentrifizierung und zur Spekulationssteigerung der Hauspreise, Immobilienpreise beitragen. Und das ist eine Realität, die ist wahnsinnig widersprüchlich. Wir hatten wahnsinnige Konflikte. Und da möchte ich auch die Frage der Konflikte ansprechen. Man kann keine offene Stadt machen, die demokratisch ist, ohne Konflikte. Es gibt sehr viele Interessen, die hier eine Rolle spielen. Teilweise geht es um das Maß der Finanzialisierung, 30 Jahre der liberalen Politik. Die haben diesen Wachstum und diesen Konsum befördert. Und jetzt auf einmal versuchen wir uns das wieder anzueignen. Also wir wollen die Stadt anders bewohnen, nach einem anderen Modell. Und da kommt es zu Konflikten. Also jetzt Wohnungsbau in Barcelona. Städte haben nur begrenzte Kraft oder Macht. Also in den neoliberalen Fantasien ist es so, dass die Städte, die alles lösen werden, neue politische Akteure, Städte können es richten, ein neues Zeitalter des Kapitalismus. Aber den Städten sind die Hände gebunden. Selbst wenn sie sich gegen die Situation auflehnen, haben sie nur begrenzte Macht. Und beim Wohnungsbau wird das ganz klar. Wir finden zum Beispiel Banken, die Apartments leer stehen lassen, dann wandeln wir das in sozialen Wohnungsbau um, sodass wir mehr Sozialwohnungen haben. Das ist auch ein großes Thema in Berlin sicherlich. Und wir bekämpfen diese Airbnb und Uber-Geschäftsmodelle. die letztendlich zu sehr vielen Externalitäten in der Stadt führen, also zu Mietpreissteigerungen von 30% für Leute, die in der Innenstadt wohnen wollen. Uber hat zum Beispiel den gesamten Verkehrsmarkt übernommen und das bringt das ÖPNV unter Druck. Und für uns ist das ein Widerstand, der sehr wichtig ist, um Alternativen aufzuzeigen. Lassen Sie mich auf den digitalen Aspekt eingehen. Bei uns politisieren wir die Frage der, wem gehören die Daten? Und im Kern wollen wir die Datenhoheit und die Kontrolle den Menschen übergeben, wieder zurückgeben und nicht den Unternehmen, die diese Daten zu Gewinnzwecken ausschlachten. Und wie sieht es jetzt aus, wenn dieser wahnsinnige Wohlstand, der durch Daten generiert wird, also wie können wir den Städten und den Bürgern zurückgeben, um einen Mehrwert zu schaffen für die Öffentlichkeit und nicht nur private Gewinne für einige wenige. Und dann haben wir unterschiedliche genossenschaftliche Modelle, Erbringung von Dienstleistungen und demokratische Modelle für den Umgang mit Fremdverkehr etc.
Barcelona. It sounds good.
Hört sich nicht schlecht an.
I'd like to live in that city.
Da würde ich ja gerne hinziehen. Ich denke, das ist keine Frage von schwarz oder weiß. Also ich meine, Gesellschaft oder baulich-räumliche Umgebung. Aber ein Problem brennt mir schon lange auf der Seele beim Thema Projekte im öffentlichen Raum. Und naja, vielleicht können Sie das nachvollziehen oder ist es auch komplex. Also öffentliche Verwaltung sollte ein Raum sein, wo Fremde sich begegnen können. Und das ist auch ein Generationenfragen, eine Generationenfrage bei sehr vielen entstehenden Städten. Das heißt, Leute aus dem Dorf kommen in die Stadt und die kommen zusammen. Sie wollen sich gegenseitig stützen und helfen. Und ihre Kinder wollen aus dieser Community freigelassen werden. Die wollen eher ein Leben in der Stadt selbst. Und wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wie können wir den öffentlichen Raum definieren. Als Raum, der praktisch ein Raum ist, wo man aus der Community freigelassen wird. Also ein Raum der Andersartigen. Stadtluft macht frei, dieser Satz. Ich habe es jetzt auf Deutsch gesagt, war ein starker Akzent. Aber also Stadtluft macht frei von traditionellen Verbindungen oder Bindungen. Und jeder hat irgendwo auch dieses Problem, insbesondere unter den sehr armen Bevölkerungsschichten. Das ist auch eine Generationenfrage. Das ist eine Spannung zwischen den Generationen. Und deswegen finde ich auch den öffentlichen Raum für die sozial Schwachen so spannend. Das sind Räume, wo Leute mit anderen eine Zeit lang gemeinsam verbringen können. Aber es sind keine Räume, wo Menschen wohnen, wo sie sich aufhalten, also wo sie schlafen. Und das bringt uns wieder zum Thema inoffizieller öffentlicher Raum. Ich denke, wir sollten auch die temporäre Nutzung von bestimmten Räumen stark überdenken, dass zum Beispiel Kinder auch sich von der Kultur der Eltern entfernen können in Städten. Und das ist eine vollkommen andere Lesart der Stadt. Da denke ich Folgendes. Ich denke nicht, dass die offene Stadt eine Waffe ist. Ich sehe die offene Stadt eher als eine Reihe von Angeboten, wo man vielleicht hingehen kann, unterschiedliche Wege, die man einschlagen kann, ein Angebot. Und all das ist bereits sehr ermächtigend, aber es ist jetzt keine Waffe gegen die Herrenrasse oder so, dass... Also wie gesagt, also dieses Organisieren hat immer diese Kapazität. Also beim Organisierten ist es immer so. Aber diejenigen, die nicht organisieren, die nicht politisch sind, auch sie haben ein Recht auf die Stadt. Und sehr oft sind sie sehr gering also gering an der Zahl. Sie haben eine Alltagserfahrung dessen, was es ist, ein Städter zu sein, eher als das, was es ist, wenn man exkludiert wird. Das brennt mir ein bisschen auf den Nägeln. Also Barcelona hört sich toll an. Und da passiert es wirklich. Aber das stellt auch wirklich die Frage, wie leben wir denn dann? Also wenn man mehr Kontrolle über das Leben hat, wie soll man denn dann leben? Und ich denke, wir sollten hier Folgendes nicht tun. Also wir sollten nicht so leben wie vorher. Es geht darum, dass man Angebote schafft, Räume, die widerspiegeln, die Gegenwärtigkeit widerspiegeln. Das ist der positive Aspekt bei den Smart Cities. Es gibt den Menschen theoretisch einen Einstieg in die Stadt, aber auch in andere Orte, wie zum Beispiel Cultiva in Brasilien. Das ist eine Smart City und da geht es darum, dass zum Beispiel gemeinsame Budgets erstellt werden. Und hier sind die Leute dann geeint durch gemeinsame Projekte. Ich denke nicht, dass es hier einen Konfliktraum gibt. Aber irgendwas ist mit mir passiert, als ich älter wurde. Weiß nicht. Ich interessiere mich mehr dafür, wie man leben sollte. Und nicht so sehr konzentriere ich mich jetzt nicht auf die Hindernisse, die im Weg des Lebens, die im Lebenslauf so auftreten können. Vielleicht ist das eine Altersmüdigkeit.
Viele andere Städte vor großen Herausforderungen. Es gibt viel Druck auf die Städte. Bis ins Jahr 2050 müssen wir gehen und dann werden wir sehen, dass 2/3 der Menschen in Städten wohnen. Die Politik hat das Problem erkannt.
Mindestens, wenn nicht noch mehr.
Die Regierung zum Beispiel hat sich zum Ziel gesetzt, bis in 3 Jahren 1,5 Millionen Neubauten zu erstellen. Teil davon sollen auch Sozialwohnungen sein. Und da wird genau das Kunststück wahrscheinlich darin bestehen, wie man Städtebau in großem Maßstab, eben nicht im kleinen lokalen, sondern im größeren Maßstab so lösen kann, dass ein bescheidener Geist, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, bestehen bleibt. Also wie kann so etwas gelingen? Bauen im großen Maßstab, aber in bescheidenem Geiste. Vielleicht auch André Holm dazu.
What would you build?
Was würde man denn dann bauen?
Immer, also die ist so ein ewiger Begleiter der Wohnungspolitik in den letzten Jahren und die suggeriert ja Lösungen, die sie gar nicht halten kann. Also, ja, also das große Neubauversprechen für alle, die schon in den Städten wohnen, ist ja in der Regel, dann wird alles einfacher. Wenn nur genug gebaut wird, dann sinken die Mieten wieder, dann haben alle Platz und dann haben wir wahrscheinlich auch noch bessere Qualitäten in den Städten und das stimmt ja einfach nicht. Also in den Strukturen, in denen wir leben, kann das schon sein, dass sich der Wohnungsmarkt entspannt, wenn es ein größeres Angebot gibt, aber der entspannt sich nicht in den Preislagen, wo es den größten Mangel gibt, sondern der entspannt sich in einer Stadt wie Berlin dann, dass Neubauten nicht mehr 16, sondern nur noch 15 Euro pro Quadratmeter kosten, also für die allermeisten sozusagen nicht so richtig gut bezahlbar sind. Und von daher finde ich das schon fast, weiß nicht, das Add-on, dass wir jetzt auch noch darüber reden, dass diese Häuser, die gebaut werden und die Siedlungen eine schöne Qualität haben und die Vielfalt der Städte widerspiegeln sollen und einen offenen Charakter haben. Da stehen aus meiner Sicht die Zugangsaspekte einer offenen Stadt an erster Stelle. Also offene Stadt heißt für mich ja auch, dass die Stadt für alle, die dann die Differenzen in der urbanen Welt zusammentragen sollen, offen ist. Und Neubauprojekte, die zurzeit geplant werden, sind ganz weit davon entfernt. Also in einer Stadt, wo fast ausschließlich bezahlbare Wohnungen fehlen, zu sagen, wir machen jetzt ein Wohnungsbauprogramm, wo 25% oder 30% Sozialquote mitgedacht sind. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, ach, sozial heißt jetzt, dass es 7,50 Euro kosten darf. Ja, was für diejenigen, die, weiß nicht, mit Hartz IV Kosten der Unterkunft abhängig von den sozialen Transfersystemen sind, viel zu teuer ist. So, und ich glaube, dass wir, also da, weiß nicht, also würde ich mir wünschen, dass wir irgendwann an der Stelle sind, dass wir uns sagen, und jetzt wollen wir auch noch darüber reden, wie diese schöne neue Stadt entstehen soll, die für alle zugänglich ist. Aber im Moment ist es, glaube ich, erstmal wirklich eine politisch-ökonomische Auseinandersetzung darum, dass überhaupt die Stadt für die richtigen Leute gebaut wird. Und das ist im Moment nicht der Fall.
Francesca Bria, wie bauen Sie Ihre Stadt für die richtigen Leute, vielleicht auch im Digitalen? Denn man könnte ja auch argumentieren, da werden durchaus auch Menschen wieder ausgegrenzt. Digitale Plattformen haben Sie erwähnt, Beteiligung über digitale Möglichkeiten. Ist das nicht auch nur was für eine kleine, nerdige Elite, die ohnehin sich für solche Prozesse interessiert? Kurz und gut, gibt es auch Ausschluss in Ihrer Vision der offenen Stadt?
Ja, well, first of all,
die Frage des Wohnungsbaus und bezahlbaren Wohnraums für die Menschen ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige. Aber es geht auch um andere infrastrukturelle Fragen und grundlegende Dienste, Strom, Wasser und so weiter. In Barcelona geschieht etwas Spannendes. Hier haben wir nämlich einen Prozess der Wiederkommunalisierung dieser Räume, die dann unterschiedlich genutzt werden können. Wir haben zum Beispiel ein Energieunternehmen gegründet, Barcelona Energia, das vor allen Dingen erneuerbare Energie generiert. Und damit sollen die öffentlichen Gebäude selbst sich versorgen können, also autark werden. Aber auch andere sollen davon profitieren. Wir hatten ein echtes Problem der Energiearmut. Die Leute haben kein Geld, ihre Stromrechnung zu bezahlen. Dieses städtische Unternehmen ist aber nicht nur eins, was von der Regierung verwaltet wird, denn es ist ein partizipativer Ansatz, beinhaltet also auch Kollektive, Gewerkschaften, Bürger und Bürgerinnen. Und das ist dann wiederum auch eine Möglichkeit, an die Leute zu kommen, sie unmittelbar zu adressieren. Es geht nicht nur um das Teilen von Vermögenswerten und Ähnliches. Das ist vielleicht ein durchaus radikaler Ansatz mit Blick auf die partizipative Demokratie unserer Zeit. Wenn man zum Beispiel hingeht und die Agenda, was die Stadtentwicklung angeht, komplett öffnet, dann ist das durchaus radikal. Im Fall Barcelonas haben wir über Monate diesen partizipativen Prozess gefördert. Und das läuft auch nicht nur online. Wir haben die Instrumente der digitalen Demokratie. Wir nutzen nicht Microsoft, sondern wir haben sehr viel Geld bei der Stadtverwaltung investiert in Interoperabilitätsstandards. Wir wollen eine Art Digital Commons, was dann den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt gehört. Aber wir bringen die Demokratie auch auf die Straße. Es gibt Bürgerversammlungen und anderes. Es gibt komplexe Entscheidungsverfahren, an denen die Menschen teilhaben können, teilnehmen können, um zu entscheiden. Unterschiedliche Menschen, Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Wir stellen auch die Genderfrage. Barcelona ist eine feministische Stadt. Wir sehen in vieler Hinsicht aber die Ausgrenzung von Frauen in der Entscheidungsfindung, und dagegen wehren wir uns. Aktuell werden politische Entscheidungen getroffen, und in einem solchen Modell, in einem solchen Moment funktioniert es nicht mehr von oben nach unten. Hier müssen wir wirklich anders verfahren. Wenn man die Stadt zusammenbringen will, muss man auch die Schwierigkeiten, die dabei entstehen, in Kauf nehmen. Manchmal gibt es Widerspruch, manchmal hat man wirklich sehr viel Einfluss, manchmal scheitert es. In diesem Sinn finde ich das Experimentieren mit dem Stadtmodell auch ganz wichtig. Man kann hingehen, man kann experimentieren und man kann das System durchaus offen halten. Man muss auch gar nicht alles vorab bestimmen. Ja, gut ist das.
Ja, auch große Konzerne machen natürlich mit der Stadt Experimente. Wenn man zum Beispiel denkt an Google. Google baut in Toronto die Smart City Sidewalk Toronto. Da geht es um ganz ähnliche Probleme. Es geht darum, die Probleme der Städte der Zukunft zu lösen, Klimawandel, Energieversorgung und so weiter. Und wenn man reinschaut, was das Ziel dieser Projekte ist, dann ist es ganz ähnlich wie in Barcelona. Es geht darum, neue Ideen zu entwickeln für affordable housing, also bezahlbaren Wohnraum. Es geht darum, die Lebensqualität sehr unterschiedlicher Menschen, die da wohnen sollen und arbeiten sollen, zu steigern. Man darf sich die City so vorstellen, es fahren automatisierte Autos herum, unterirdisch funktioniert die Müllversorgung mit Robotern, die Energieversorgung wird über Big Data gesteuert. Das klingt doch alles ganz gut. Ist das die Zukunft?
Can I also pick this up?
Yeah.
I mean,
Google's Smart City in Toronto. Sie nennen es übrigens gar nicht Smart City. Sie sind smart genug, um eben nicht diesen Begriff zu verwenden. Es ist also Google Alphabet, was sich hier in einem Stadtteil von Toronto, eine privatisierte Stadt, baut. Und die wichtigsten Vermögenswerte werden von Google gemanagt. Wir haben eine eigene Software, Hardware, Datenzentren und so weiter und so fort. So wurde es jedenfalls den Stadtvätern und Müttern verkauft. Und als diese dann aber fragten, wie läuft denn das konkret, war die Antwort, ja, schauen wir mal. Als ich nach Barcelona kam, war völlig klar, dass die Technologie und die Daten im Dienst der Menschen genutzt werden sollen. Wir mussten damit eine ganz eigene Strategie entwickeln. Und die erste Frage dabei lautete, wem gehört was? Daten und Informationen sind utilitaristisch, was die Smart City angeht. Das ist wie Wasser, Gas, Strom, Transport und so weiter. Die Frage ist aber, wer kontrolliert die Daten, wer steuert sie? Und wenn man dann KI hat, dann muss man auch die politischen und sozialen Modelle sehen, die daraus entstehen. Und Airbnb und Uber sind logischerweise Unternehmen, die hier ganz stark sind, denn sie steuern die Daten, die sie von den Passagieren bekommen oder von den Mietern bzw. Gästen. Und es ist eine Hyperfinanzialisierung, die stattfindet, die uns dann aber wiederum auch verweist auf Fragen der Arbeitsnormen, der Arbeitsbedingungen. Wir aber wollen nicht die Smart City ablehnen, sondern wir wollen eine Stadt bauen, um Datensouveränität und mit Power for the People. Da geht es also nicht nur um Security, um Verschlüsselungssysteme und anderes, damit Menschen über ihre Daten tatsächlich selbst bestimmen können, sondern es geht auch um spezifische wirtschaftliche und soziale Modelle. Wie gesagt, die Stromversorger, bezahlbares Wohnen und anderes mehr. Was geschieht, hat ja massive Konsequenzen für das Privatleben der Menschen. Und deswegen darf die Smart City auch kein technokratisches Projekt sein. Da geht es um das Leben der Menschen. Und die Menschen müssen verstehen, dass das ganz praktische Konsequenzen für sie hat. Was passiert im Bereich Stromversorgung, Energie, überhaupt Wasser und ein Wandel hin zu einem Modell, was wir wollen.
Möchten Sie direkt dazu was sagen?
Ich will gerne was dazu sagen, also weil dieser Dreiklang jetzt Berlin, Barcelona, Toronto, der lädt ja dazu ein, Vergleiche zu nehmen. Und ich glaube, also das, was Francesca ja auch finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht hat, neue Technologien sind Instrumente, um Lösungen zu finden und sind nicht sozusagen die Lösung selber. Das ist das, was man, glaube ich, auch hier in den inzwischen ja kritischen Smart-City-Diskussionen findet, dass man sagt, das ist ein Instrument, aber was man damit macht, darüber muss eine Stadtgesellschaft diskutieren und da kann nicht ein Konzern oder eine Gruppe von besonders talentierten Programmierern, Programmiererinnen drüber entscheiden. So. Und das ist das, was in Barcelona aus meiner Sicht und was ich kennengelernt habe, sozusagen versucht wird. Und ich will so ein Beispiel nochmal bringen. Wir könnten ja auch für Berlin und Barcelona sagen, eigentlich wollen die Städte dasselbe. Also wenn wir den Berliner Koalitionsvertrag uns anschauen und da sehen, Wohnungen sollen für alle da sein, die Stadt soll sozialer werden, es sollen mehr Leute mitbestimmen dürfen. Das klingt ganz ähnlich wie das, was Barcelona macht, aber in der Praxis unterscheidet es sich an ein paar ganz entscheidenden Punkten. Es entscheidet sich A an dem Punkt, dass wir es noch nicht geschafft haben, als sozusagen politische Körperschaft in Berlin, trotz der rot-rot-grünen Regierung, eine Stimmung zu verbreiten, die sagt, wir holen uns die Stadt von den Konzernen zurück, sondern wir sind eigentlich immer noch im Verhandlungsmodus und sozusagen, weiß nicht, bis auf den Baustadtrat in Kreuzberg-Friedrichshain gibt es eigentlich niemanden, der das sozusagen aktiv betreibt, sich die Stadt zurückzuholen und der hat nicht genug Ressourcen, so könnte man zusammenfassen. Ein zweiter Punkt, der mir im Vergleich auffällt, ist, wie wir Politik gestalten. Wahrscheinlich ist es in vielen Städten so gewesen wie in Berlin früher. Die Wohnungspolitik, die Stadtpolitik wurde eigentlich von denen mitbestimmt, die A, für das Elend und die Misere verantwortlich waren, als zum Beispiel große Investorenverbände oder die Bauwirtschaft, und B, die ein finanzielles Interesse daran haben, weiter im Spiel zu bleiben. Also solche Immobilienverwertungskoalitionen, die gehören normalerweise zu denen, die bestimmen, was steht auf der politischen Agenda, wie werden Gesetze formuliert, wie sollen Programme ausgestaltet sein. Das hat Berlin versucht zu ändern. Ja, und haben jetzt gesagt, wir machen Expertengremien. Und zu diesen Begleitkreisen, Expertengremien, da sitzen inzwischen Genossenschaften mit dabei, da sitzt das Mietshäuser-Syndikat mit dabei, da sind Naturschutzinitiativen eingeladen, die mitreden dürfen. Das ist im Vergleich zu dem, wie es vorher war, ein Riesenschritt, weil diese Clique, die Geld mit unserer Stadt verdienen will, nicht mehr unter sich ist. So, wenn ich nach Barcelona schaue, ich habe den Kollegen von Francesca kennengelernt, der sozusagen Kommissar für die Wohnungsfragen ist, und der hat 2,5 Jahre gebraucht, um den Barcelona Housing Plan vorzulegen. Da kann man sagen, oh, sozusagen sind da an der Regierung und brauchen 2,5 Jahre, um endlich mal einen Plan zu machen. So, und da habe ich mit ihm drüber gesprochen, hat er gesagt, ja, es ging einfach nicht schneller, weil wir haben 59 große Versammlungen dazu organisiert. Nicht mit Experten, sondern in den Nachbarschaften, mit den Leuten, die da wohnen wollen, mit Leuten, die auf der Baustelle arbeiten, mit allen, die es betrifft. Und diese 59 Treffen, die waren nicht so wie Partizipationsveranstaltungen in Berlin, dass irgendein professionelles Team Meinungen und Anmerkungen sammelt und verspricht, dass die später auch in die Ergebnisse überführt werden, sondern die haben sich die Mühe gemacht, vor jeder Versammlung die Ergebnisse der letzten Versammlung in ihren Housingplan einzuarbeiten und haben der nächsten Versammlung den dann schon veränderten Plan vorgelegt. Ja, und das ist natürlich ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Und wenn jetzt noch über die DCDIM-Plattform da womöglich über die digitale Plattform Ideen waren, dann wird das eine noch größere Herausforderung und dauert dann ein bisschen. Aber ich finde sozusagen der Anspruch, dass eine Politik sozusagen nicht nur für die Stadt und die Bevölkerung gemacht wird, sondern mit ihnen zusammen geschrieben werden soll, das ist was, also es klingt jetzt eigentlich auch nicht so kompliziert, also Versammlungen zu organisieren und Pläne zu überarbeiten, bis man dann entscheidet. Und von daher finde ich es total großartig, dass wir immer wieder ja in der letzten Zeit Gäste aus Barcelona hier haben und da sollten wir noch, eigentlich müssten wir nicht hier in irgendwelchen Kulturhallen sitzen, sondern ihr müsstet unsere Regierung beraten, aber das...
Es gibt jedenfalls ein neues politisches Bewusstsein in den Städten. Wird sich das künftig noch in eine interessante Richtung entwickeln? Was glauben Sie, Richard Sennett?
Ich würde gerne etwas sagen an dieser Stelle. Was mich umtreibt, ist diese Wendung nach rechts, die wir in Europa und in den USA beobachten. Wir reden über Demokratie, das ist das Thema heute Abend. Und dieses Projekt, das Projekt Demokratie, wird in Frage gestellt. In meiner Generation war das etwas, was eingebettet war gewissermaßen. Es war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dann folgte die Finanzkrise. Es gab die Vorstellung, dass Wirtschaftswachstum politische Offenheit bedinge und mit sich bringe. Allerdings gibt es diese Fantasievorstellung nicht mehr. Der Traum ist aus. Und was mich besorgt macht, ist, dass die Leute Demokratie aufgeben, indem sie sie mit Populismus gleichsetzen. Wie gesagt, das ist mein letztes Buch zum Thema. Und insofern stelle ich die Frage, gibt es die Möglichkeit, dieses populistische Gefühl von innen heraus zu verändern? Da stellt sich eine ganz große Frage. Die Stadt ist ein Ort, an dem die Menschen sich ganz unideologisch mit anderen mischen. Man ist physisch in Gegenwart anderer. Was Nachbarschaft angeht, Ethnizität angeht, aber auch was Klasse angeht. Das ist jedenfalls in Großbritannien ein relativer Aspekt. Und besteht da die Möglichkeit, dieses populistische Gefühl zu schwächen? Da geht es gar nicht um das Denken der Menschen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht ums Jetzt, heute und hier. Und die Frage ist, wie schwächen wir das von innen heraus? Wie schwächen wir die Idee, dass der andere, die andere ein Feind ist? Das ist die Frage, die Ihre Generation lösen muss. Meine hat sie nicht lösen können, hat sie nicht gelöst, weil es eben diese Fantasievorstellung gab, dass Wachstum, Wirtschaftswachstum, eine Art politische, liberale Ordnung schaffen könnte. Es wäre aber schrecklich, gäben wir dieses demokratische Projekt auf. Die Idee, dass Menschen mit anderen zusammen sein können, die anders sind als sie selber. Und als Abschlussbemerkung dazu, und ich glaube, da gibt es einen Temperamentsunterschied unter uns, und zwischen uns würde ich sagen, dass Demokratie ein Prozess ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch die Offenheit gewährt. Denn dieser Prozess ist chaotisch, schmutzig, kann scheitern. Ich bin wirklich sehr besorgt, dass wir diesen Prozess aufgeben und Formen demokratischer Herrschaft anstreben, die genau diese Partizipation ausgrenzen, die die Menschen zum Umdenken bringen kann. Bis hin zu dem Punkt, dass sie sagen, sie wollen gar nicht teilhaben. Insofern stimme ich dem zu, was Sie hier gesagt haben, was Sie alle hier gesagt haben. Aber ich glaube, ich habe ein anderes Gespür für das, was heute das Problem ist. Es ist für mich ein übergreifendes Thema. Wie schwächen wir den Populismus? Das müssen wir erkämpfen. Wir müssen kämpfen, ja, auch Regierungen. Aber wir brauchen auch die Erosion. Wir müssen das von innen heraus rausreißen. Und das führt zu einer ganz anderen Reihe von Fragen, die mit politischer und gesellschaftlicher Handlungsmacht zu tun haben. Leiten.
wenn die Stadtplanungspolitik in vielen Städten so weitergeht wie bisher, dann haben wir Folgendes bald, also in Form einer Dystopie, schicke Innenstadt-Apartments für eine kleine Elite, Häuschen in der Vorstadt für die Familien und ja, für die etwas ärmeren Schichten, Sozialbauten am Rande der Stadt, wenig Grün in der Stadt, viele Touristen in der Stadt, dreckige Luft in der Stadt. Wenn Sie jetzt alle zu dritt sich zusammentäten, um die Stadt der Zukunft zu bauen, wie könnte die wohl als Gegenentwurf aussehen? Wie sieht Ihre Stadt der Zukunft aus? André Holm.
Ich glaube, ich würde mich mit euch beiden gerne hinsetzen, um da noch viel ausführlicher drüber zu sprechen. Und ich glaube, dass die Stadt der Zukunft genau die Stadt ist, die diesen Populismus und diese rechten Strömung überwindet. Und ich glaube, dass es gibt historische Studien, die sozusagen eigentlich in großen Wellen gezeigt haben in Europa und auch in Amerika, diese populistischen Kräfte, die sind immer dann stark, wenn es vorher eine Krise gab oder Veränderungen anstehen. Also das heißt, es ist, ohne das Rassismus jetzt nur darauf zu bringen, der gerade in unserer Gesellschaft sehr stark ist, es ist häufig auch eine Verunsicherung, die sozusagen mehr Angst vor der Veränderung als Angst vor dem anderen hat, aber sich als Angst vor dem anderen ausdrückt. Ein zweiter Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist, glaube ich, den wir im Moment, auch wenn wir die Proteste auf der Straße sehen, und du hast dich ja auch mit Pegida beschäftigt in Dresden, du hast dir das angeguckt, da wird sehr, sehr deutlich, da sind Leute sozusagen, die sich artikulieren, die sich eigentlich von dem, was wir bisher für das politische, die politische Sphäre und die politischen Regeln und das Politik machen, gehalten haben, total verabschiedet haben. Also die das alles sozusagen für was anderes, was Feindliches halten. Und das ist, wenn man ehrlich ist, eine Tendenz, die ja auch ganz viele Initiativen, die nie und nimmer rassistisch sind, haben, dass man total unzufrieden ist, weil die Politik einfach eigentlich noch so funktioniert wie im letzten Jahrhundert. So, und da rauszukommen, das ist auch für mich eigentlich die Herausforderung. Also ich glaube, dass es nicht so sehr darum geht, also sozusagen, weiß nicht, eine Strategie gegen rechts jetzt zu finden, sondern wir brauchen eigentlich eine Strategie für eine andere Politik und für eine andere Stadt, in der man mitmachen kann. Und ich glaube, dass das die Ängste deutlich reduzieren wird. Und es gibt ja dieses sozusagen europaweite oder weltweite Netzwerk von den angstfreien Städten, die Fearless Cities Netzwerke, wo so munizipalistische Bewegungen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Und wenn man da bei den Treffen ist, dann glaube ich aus 280 oder 340, also es ist unglaublich viele Städte, sind da Leute, die wie in Barcelona schon die Regierung in der Hand haben in ihren kleinen Gemeinden und Städten. Und alle erzählen, dass es vorher so eine Stimmung gab. Also das geht da nicht vorbei. Aber ich glaube, dass sozusagen die Radikalisierung von Mitbestimmung, die Radikalisierung von solchen offenen sozialen Stadtideen eigentlich die beste Antwort ist, die wir darauf haben können. Und ich weiß nicht, ob dich das zufriedenstellt und ob du auch noch andere Ideen hast, aber das ist ja auch nicht dafür da, dich zufriedenzustellen, sondern die Welt zu ändern. Also.
Ja. Francesca Bria, der Stadt der Zukunft, mit den zwei Herren neben Ihnen.
Ja. André hat so einen wunderbaren Pitch hier gemacht für die Stadt der Zukunft. Wir bauen die Stadt in Barcelona. Und Angstlosigkeit ist das, worum es geht. Ich denke, die einzige Alternative, die wir sehen, um etwas zu unternehmen gegen den Anstieg des Rechtspopulismus in der Welt, ist, die Souveränität zurückzuerobern. In Katalonien, in Barcelona, haben die Leute keine Angst, über populär Souveränität zu sprechen. Das ist kein Nationalismus. Das ist wirklich die Macht der Menschen, die vorgeben, in welche Richtung es geht und die entscheiden, welche Stadt, welches Wirtschaftsmodell sie für die Zukunft wollen. Und ich denke, wir sollten keine Angst davor haben, dieses Modell voranzubringen und dem Rechtspopulismus entgegenzusetzen. Ich glaube, dieses wäre ein Projekt, das es uns ermöglicht, etwas anderes zu schaffen. Wir haben eine ganze Abteilung in der Verwaltung in Barcelona, die sich um Migranten, Migrantinnen und Geflüchtete kümmert. Sie arbeitet unter dem Motto Willkommen. Dann gibt es eine eigene Abteilung, die sich um Gender Equality kümmert. Und ich glaube, es gibt auch fundamentale Fragen mit Blick auf den Sozialstaat. Welchen Sozialstaat wollen wir? Möchte man seine Transportbedürfnisse über Uber befriedigen oder mit Google? Oder möchte man diese riesen Big Tech-Monopole, die einem helfen? Wollen wir den Überwachungskapitalismus? Wollen wir, dass die Stadt Wasser und anderes den Bürgern zur Verfügung stellt? Das ist die Stadt der Zukunft.
Punkt. Zusammengebaut mit den Diskutanten.
Klingt alles gut. Bert, ich würde gerne eine Frage noch aufwerfen. Wie sieht es aus mit diesen Gated Communities? Es muss ja auch Antworten darauf geben. Und da sehe ich das Problem der Populärsouveränität. Also, ich habe nie eine Gated Community gebaut. Ich glaube, es gibt ein grundlegendes Problem beim Versuch der Versöhnung der unterschiedlichen Aspekte und vor allen Dingen der Versöhnung der Wünsche der Menschen mit dem, was gerecht ist. Und das haben die Menschen seit der Antike akzeptieren müssen. Ich glaube, es gibt eine Gefahr, die darin besteht, dass die Solidarität in der Gemeinde zusammenbricht und damit die Demokratie nicht länger möglich ist. Ich sehe das in den Gemeinden bei uns im Land. Aber diese zeigen eben auch, dass Solidarität nicht notwendigerweise demokratisch ist. Es gibt sehr viel Solidarität in diesen Gemeinden, aber das ist nicht notwendigerweise Demokratie. Ich weiß nicht, ob es diese wirklich gute Stadt gibt und ob die offene Stadt diese Stadt so ist.
Im Kampf um die Stadt. Vielen Dank an Richard Zenit, Francesca Bria und André Holm. Und Ihnen einen schönen Abend, meine Damen und Herren.